Kommen wir ein bisschen, schauen wir uns aber ein bisschen kurz den letzten Spieltag an. Ich glaube, wir können direkt zu gewissen Situationen, wo ich jetzt drüber geärgert habe, Erik und Niklas. Ja, dieses Ding bei Freiburg-Wolfsburg, wo der Videoassistent mal wieder reingeschissen hat. Wie habt ihr das Ganze von eurer, also erzählt einfach eure Sicht des Ganzen, bezüglich der Situation.
Ich meine, ich habe jetzt das Spiel auch nicht komplett gesehen. Ich habe nur jetzt die Szene gesehen, habe ich mir dann auch ein paar Mal angeguckt. Und allein, dass sich DFL und DFB danach hinsetzen und auf Twitter formulieren: Sorry, ja, wir haben keine Lupenvergrößerung, um solche Sachen auf den Grund zu gehen. Und dafür ist der VAR nicht da. Nur, ich weiß nicht, so
Ja,
kann man das.
ich lese, ich wollte es gerade vorlesen.
Lies du es mal vor,
Ja,
genau, wie sie es auf Twitter geschrieben haben, ja.
technische Hilfsmittel wie zum Beispiel Lupenvergrößerung werden im Überprüfungsprozess des VAR nicht eingesetzt, weil bewusst auf eine detektivische Suche verzichtet werden soll.
Dann frage ich mich aber zum Beispiel,
Ah, fuck.
Linie beim Abseits ist. Da gehen sie ja auch auf die
Ja.
detektivische Suche, ob jemand mit seinem großen Zehennagel einen halben Millimeter im Abseits stand oder so. Ich
Ja.
meine, das ist im Prinzip genau dasselbe mit technischem Hilfsmittel. Also das ist so ziemlich die dümmste Aussage, die ich seit langem gehört habe.
Aber es ist ja nicht so, dass sie dafür indirekt ja sagen, dass Fehler erlaubt sind mit dem Videoassistenten, ne? Dass man gewisse Sachen, die passieren, die eigentlich hätten gepfiffen werden müssen, eben durch das hier dann geschützt sind und also die sind quasi geschützt und damit die Sachen erlaubt.
Ja, ich glaube, die wollen, das habe ich ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, auch mit den offiziellen Formulierungen und so, die wollen sich immer so ein bisschen absichern, damit eben nicht bei jeder Entscheidung gleich der Videoassistent komplett angegriffen wird. Aber das ist für mich jetzt einfach der klassische Inbegriff für einfach eine billige Ausrede. Ja, das hat einfach der Videoassistent nicht gesehen und jetzt versucht man sich im Nachhinein irgendetwas zusammenzuschustern, warum es richtig war, dass der Videoassistent das nicht zurücknimmt. Also in der ersten Originalzeitlupe dachte ich auch, oh, ob das ein Foul war, aber
Ja, ich auch. Deswegen, ich hab's ja erst später habe ich dann recheckt.
wenn man sich das wirklich mal anschaut, und das ist ja nicht schwer, eine Lupenvergrößerung zu bekommen, da müssen Sie nur die Sky-Bilder anmachen, die haben das ja auch gezeigt, ja. Wenn man das sich mal in Zeitlupe anschaut, ein bisschen vergrößert, das ist ein ganz klares Foulspiel. Also ich weiß nicht, wieso das nicht zurückgenommen wird und dann zu argumentieren, ja, das war in der Geschwindigkeit und auf unseren Bildern nicht zu sehen und eine Lupenvergrößerung nehmen wir nicht, weil das wäre dann irgendwie eine detektivische Suche, ob da irgendwo was war. Aber genau das ist doch der Sinn des Videoassistenten, dass man eben guckt, ob irgendwo eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Und wenn er ihm ganz klar auf den Fuß tritt oder ihn ganz klar in einer anderen Situation vielleicht festhält oder weiß ich nicht, dann ist es eine klare Fehlentscheidung und dann muss der eingreifen. Und deswegen ist für mich diese Ausrede, wir benutzen keine technischen Hilfsmittel, weil wir nicht wie Detektive auf die Suche nach Fehlern gehen, ist für mich einfach nur eine ganz billige Ausrede, um das Versagen vom Videoassistent in dieser Szene einfach zu rechtfertigen.
Genauso hat ja eigentlich auch Christian Streich argumentiert, aber direkt nach dem Spiel. Also der hat direkt nach dem Spiel quasi den richtig guten Überblick gehabt über den Ganzen und hat es nochmal richtig gut erklärt. Das ist nicht so, wie wir jetzt so ein paar Tage später man nochmal in Ruhe das Ganze anschauen kann, beurteilen kann. Also wenn ein Trainer es nach dem Spiel genauso sieht und auch noch im Recht ist, also finde ich es krass, dass der Videoassistent da nicht einen Überblick hat und eben einschreitet. Und ja, ob jetzt Freiburg dann am Ende irgendwas rausgeholt hat, und das geht's ja gar nicht, sondern mehr diese richtig Falschstellung des Videoassistenten. Genau, das mal zu Wolfsburg, Freiburg. Ansonsten, die Stuttgarter am Freitagabend, gutes Spiel gezeigt. 3 Punkte vor Werder Bremen, das ist wichtig, weil wie gesagt, es geht noch um eine 50-Euro-Wette. Ich habe mit einem Bremer gewettet, dass Stuttgart vor Bremen steht. Am Ende der Saison, ja.
Ich habe mit dem Bremer gewettet, dass Hertha vor Bremen steht, und zwar nie.
Ja gut, also 5 Punkte sind's, ne?
Ah.
Dafür müsst ihr den nächsten entweder Leipzig, Bayern, Stuttgart oder Wolfsburg schlagen. Ja, das mal dazu. Bremen-Schalke, bitter. Das Ende, ich glaube, ja, knapp, ja, nicht knapp ist abseits, aber war abseits, kann man leider nichts machen. Und daher glaube ich auch gut. Ich weiß nicht, ich finde es für Schalke eigentlich gar nicht so schlimm. Der Punkt geht vollkommen klar, ne?
Ja, das, was soll man sagen? Das ist so ein klassisches Spiel für, es ist eigentlich zu wenig, aber am Ende musst du halt einfach froh sein, dass du überhaupt einen Punkt
Ja,
mitnimmst. Weil
eben, wollte ich gerade sagen. Sorry.
die erste Halbzeit hat Schalke, finde ich, gut gespielt. Da war Bremen halt auch sehr, sehr passiv und hat wenig gemacht. Insofern haben sie es Schalke eben auch sehr leicht gemacht. Aber die erste Halbzeit war absolut okay. Ja, man hatte mal wieder relativ viel Ballbesitz. Man hat zwar jetzt auch nicht so viele Torschussmöglichkeiten sich rausgespielt, aber zumindest mehr als Werder. Aber die zweite Halbzeit ist wieder eine absolute Frechheit. Ich habe schon zu Erik gesagt, Kofeld muss nur seinen Jungs sagen, die müssen anlaufen. Gegen Schalke musst du leider Gottes, das ist so traurig, das zu sagen, aber du musst nur die Abwehr unter Druck setzen, wenn sie einen Ball hat, dann ist der Ball weg. Und dann
Aber
hast
Erik kann bestätigen, dass Werder Bremen immer der typische Verein für solche Spiele ist, ne?
Oder halt für die großen Trainerentlassungen, wie jetzt bei der Hertha zum Beispiel. Dafür sind wir auch bekannt. Oder Peter Bosz damals, entweder so oder so. Also,
Ja.
das war ja
Nee,
nur gut.
aber. Aber warst du froh, dass Labbadia weg ist, Digga?
Ja.
Ja? Okay. Weil
Weil
viele gesagt haben, es liegt nicht an Labbadia, es liegt auch an Preetz.
nee, das nicht mal. Na okay, das Prinzip ist, das war noch besser als bei dir. So, aber
Das würde ich jetzt
dabei.
gerne mal wissen, warum? Was war denn genau zwischen Preetz und Dardai zum Beispiel auch damals los? Weil da war es ja auch intern, auch sage ich jetzt mal, ein bisschen ja, schwierig zwischen den beiden. Weißt du da was?
Na, es lag anscheinend immer daran, dass die Trainer die Spieler, die sie haben wollten, nicht bekommen haben, sondern Preetz eher sich immer so dachte, würde ich jetzt die und die, die für ihn jetzt, sagen wir mal, ansprechend waren. Er ist aber nicht auf die Wünsche der Trainer eingegangen. Und das war
Okay.
bei Labbadia auch auf jeden Fall der Punkt. Und Labbadia ist für mich auch so ein Trainer, der kommt in Notsituationen, hilft dann da aus, so wie letztes Jahr.
Ja, wir haben den immer den Feuerwehrmann genannt.
So, und dann, das war es aber auch. Er kann ja nicht so. Auf längere Zeit funktioniert es dann nicht, weil er ist halt, wie ihr jetzt so sagt, der Feuerwehrmann.
Er hat euch halt in der letzten Saison fast nach Europa gebracht, ne? Also es sah über lange, lange Zeit eigentlich gut aus. Hat übel viele Punkte mitgenommen, als er kam. Aber das war eben wahrscheinlich, wie wir eben dieser
Darfst du auch
Feuer.
nicht vergessen, wo die Hertha daherkam, aus der Klinsmann-Ära. Da war man auch
Ja.
relativ weit unten und das
Eben,
Mittelfeld in der
ja.
Bundesliga war sehr, sehr schwach. Und
Ich glaube,
deswegen hat die ja, Hertha.
Feuerwehrmann-Effekt hat da richtig gut
Ja.
reingehauen. Ja.
Und jetzt mit Dardai, denke ich mal, wird das alles wieder ein bisschen entspannter und so. Vor
Ja,
allem,
ich
er ist
glaube,
ja
ich
da.
genau, ich glaube, wir können das nächste Spiel Frankfurt Hertha nochmal anschauen. Interessant, das mit Jahrstein hat seit März letzten Jahres nicht gekickt, steht im Tor und ich finde, der hat besser gemacht als Schwolo in 19 Spieltagen, in 18 Spieltagen.
Ja, generell auch der Transfer mit Schwolo. Eigentlich hätte man sich den auch klemmen können, weil man hat bei den ganzen Spielen, die Schwolo jetzt gemacht hat, keinen Unterschied in meinen Augen gesehen, ob da jetzt ein Jahrstein drin steht oder nicht. Und nur weil jetzt eine Saison vielleicht mal nicht so gut war, für Jahrstein den dann direkt rauszunehmen, ist sowieso ein bisschen
Ja.
fraglich dann gewesen. Ja.
Ja, aber Frankfurt ist stark. Ich finde, man muss jetzt nicht so traurig sein, dass man gegen Eintracht Frankfurt ja, verloren
Nein,
hat.
ich fand
Also,
auch.
wenn Hertha jetzt gegen Dortmund verloren hätte, wäre es nicht so schlimm. Wenn jetzt Hertha gegen Leverkusen verlor, als ob, wenn jetzt Leverkusen gegen Hertha gewinnt, ist es auch nicht so die
Nein.
große Schlagzeile. Wenn Wolfsburg gegen Hertha gewinnt, ist es auch nicht so eine große Schlagzeile. Wenn Leipzig gegen, weißt du, das sind alles Mannschaften, die
Ja.
sich um Frankfurt bewegen. Und Frankfurt ist auf Platz 4, Digga. Also.
Also,
Und
wenn
in
man
der
mal jetzt.
momentanen Lage, die gegen die zu gewinnen, in Frankfurt, Alter, viel Spaß.
Aber wenn man jetzt mal so ehrlich ist, wenn man sich das Spiel so angeguckt hat, hätte man jetzt nicht gewusst, dass Hertha so weit unten steht, dann hätte man da echt gedacht, dass das irgendwie ein Spiel so, keine Ahnung, der Sechste gegen den Siebten ist oder so.
Ja, auf jeden Fall. Also, Hertha hat nicht schlecht gespielt, aber ich denke mal halt, dieses Quäntchen Glück, was man ein bisschen immer braucht im Fußball. Aber eben auch diese Durchsetzungskraft, die Eintracht Frankfurt hat, wirklich ein Tor schießen zu wollen. Und Eintracht Frankfurt ist einfach ein eingespieltes Team. Also das sieht man einfach richtig, richtig gut, dass die super funktionieren, wissen, wo ihr Mitspieler steht, wissen, was man machen muss. Und bei Hertha hat man immer wieder das Gefühl, dass es dieses typische Flickenteppich ist, wo von ganz, ganz vielen natürlich talentierten Spielern, aber die andere Systeme A gewohnt sind und B auch ihre Spielweise ein bisschen unterschiedlich ist. Und daher es noch momentan schwer ist, da ein System rauszuhauen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt das als ja, groß an den Nagel hängen, dass man gegen Eintracht Frankfurt verloren hat. Erste Halbzeit sah gut aus. Unentschieden, dann das Tor und dann kam halt Frankfurt. Ja. Leipzig finde ich auch interessant. Also Erik und Niklas haben es auch erzählt, deswegen haben wir Peter Bosch mit als Verlierer reingenommen, ist ohne Neuner aufgelaufen, aber Leipzig hat jetzt auch 3 Punkte Abstand auf Wolfsburg, wichtige aber noch 5 Punkte Abstand auf Frankfurt und jeweils 6 auf Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Ich glaube, das ist das Wichtigere. Ich glaube, über lange Sicht sind das die Mannschaften, die Leipzig vielleicht ärgern können. Ist damit so der 2. Platz gesaved hinter Bayern München?
Noch nicht.
Ja, ich denke auch nicht so pauschal sagen.
Ja, ich denke auch, es ist ein bisschen zu früh dafür. Ich finde zwar, Leipzig hat eine sehr, sehr gute Defensive, wobei die jetzt die letzten Wochen auch hier und da gebröckelt hat, aber ich finde trotzdem, bei Leipzig fehlt einfach nach vorne was. Also letztes Jahr oder so waren sie auch immer mit, keine Ahnung, Timo Werner oder so, der hat da seine Buden gemacht. Ich finde, aktuell keiner der Stürmer bei Leipzig kann da so wirklich irgendwie dran anknüpfen und deswegen... Ich habe auch immer so das Gefühl, Leipzig gewinnt seine Spiele ja jetzt auch meistens nicht so extrem deutlich und keine Ahnung, muss man natürlich nicht, 3 Punkte sind 3 Punkte, aber bei Leipzig habe ich trotzdem immer so das Gefühl, an einem schlechten Tag, da steht vielleicht hinten zwar mal die Null, auch mal gegen kleineren Gegner, aber es ist nicht unbedingt garantiert, dass sie ihre Tore machen und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch hier und da noch ein Ausrutscher kommen könnte. Deswegen würde ich das jetzt so pauschal nicht sagen. Für mich sind sie zwar schon der Favorit auf die Vizemeisterschaft, würde ich Stand jetzt schon so sagen, aber dass sie das jetzt irgendwie sicher hätten oder so, oder die damit irgendwie gesaved hätten, die Vizemeisterschaft, das sehe ich noch nicht.
Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast, und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.